Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9 Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Blake und Mortimer Spezial 3. Die Kunst des Krieges ist ein eigenständiger Abenteuer-Comic innerhalb der Spezialreihe um die von Edgar P. Jacobs geschaffenen Figuren Captain Francis Blake und Professor Philip Mortimer. Text und Konzept stammen von Jean-Luc Fromental und José-Louis Bocquet, die Zeichnungen von Floch. Anders als die reguläre Reihenchronologie erlaubt das Spezialformat eingeladenen Kreativen einen freien Zugriff auf das klassische Figurenpaar. Die Handlung führt Blake und Mortimer nach New York. Blake soll vor einem internationalen Publikum über Frieden sprechen, während ein Eindringling in der ägyptischen Abteilung des Metropolitan Museum an einer Horusstele tätig wird. Als das FBI die Identität und Absichten des Festgenommenen nicht klären kann, werden die beiden Briten hinzugezogen. Der Band verbindet damit den vertrauten Rahmen aus Geheimdienst, Wissenschaft, internationaler Bedrohung und kulturhistorischem Rätsel mit Bezügen auf Sun Tzus Gedankenwelt. Sein Zweck liegt weniger in einer realistischen Abhandlung über Strategie als in der Übertragung strategischer Spannungen auf einen klar konstruierten klassischen Comic-Thriller. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das Spezialformat eröffnet einen eigenständigen Blick auf vertraute Serienfiguren. Die Kunst des Krieges gehört nicht zur regulären Fortsetzungslinie von Blake und Mortimer, sondern zur Spezialreihe. Diese editorische Einordnung ist wichtig, weil sie den Band weder als bloße Wiederholung noch als verbindliche Fortschreibung der Hauptserie positioniert. Eingeladene Autorinnen, Autoren und Zeichner erhalten Raum, die von Edgar P. Jacobs etablierten Figuren mit eigener ästhetischer und erzählerischer Handschrift zu bearbeiten. Fromental, Bocquet und Floch greifen dabei erkennbare Grundelemente der Reihe auf den britischen Geheimdienstmann Blake, den wissenschaftlich argumentierenden Mortimer. Eine internationale Lage und ein Rätsel mit historischem Anker. Zugleich wird die Geschichte als in sich geschlossenes Abenteuer lesbar. Das senkt die Einstiegshürde für neue Leserinnen und Leser, ohne den Bezug zur Seriengeschichte zu verlieren. Rezensionen betonen, dass der Band bewusst klassische Motive und Erinnerungen an ältere Alben aufnimmt. Gerade diese Balance bestimmt seine Funktion. Er arbeitet mit dem kulturellen Gedächtnis einer traditionsreichen europäischen Abenteuerreihe. Muss aber keine lange Serienkontinuität verwalten. Die kreative Freiheit des Formats erlaubt zudem eine deutlich erkennbare Bildsprache, die sich nicht vollständig an den gewohnten Look binden muss. Der Band ist daher vor allem als respektvolle Neuinterpretation zu verstehen, nicht als Versuch, die Vorlage zu ersetzen. Zweitens, Friedensrede und Museumsdelikt setzen einen strategischen Konflikt in Gang. Die Ausgangslage baut einen bewussten Kontrast auf. Captain Blake reist nach New York, um vor 800 Delegierten aus aller Welt über Frieden zu sprechen. Parallel dringt ein Mann in die ägyptische Abteilung des Metropolitan Museum ein und beschäftigt sich mit einer Horusstele. Die Gegenüberstellung von öffentlicher Friedensrhetorik und verdeckter Handlung erzeugt die zentrale Spannung, während auf der sichtbaren politischen Ebene Verständigung verhandelt wird, deutet sich im Hintergrund ein Konflikt an, dessen Ziel und Reichweite zunächst unklar bleiben. Das FBI kann den Mann zwar festnehmen, aber nicht zum Sprechen bringen. Damit wird das Problem nicht durch unmittelbare Gewalt oder reine Polizeiarbeit gelöst, sondern durch Wissen über Personen, Zusammenhänge und mögliche Absichten. Blake und Mortimer kennen den Verdächtigen bereits und werden deshalb um Hilfe gebeten. Dieser Aufbau folgt einer Kernlogik klassischer Agentenabenteuer. Ein scheinbar isolierter Vorfall erweist sich als Zugang zu einer größeren Gefahr. Zugleich verzichtet die Prämisse auf wahllose Aktionen. Museum, Konferenz und FBI markieren unterschiedliche Institutionen, deren Zuständigkeiten sich überschneiden. Die Handlung stellt somit nicht Frieden als bloßes Ideal aus, sondern als politisch verletzlichen Zustand. Das Verbrechen an einem kulturellen Ort gewinnt Bedeutung, weil es offenbar Teil einer strategischen Operation ist und nicht als gewöhnlicher Diebstahl behandelt werden kann. Drittens. Die Horusstele verbindet ägyptische Bildwelt mit dem Muster des Rätseltrillers. Die Horusstele ist mehr als ein dekorativer Schauplatzgegenstand. Mit ihr verankert der Band sein Geheimnis in einer ägyptischen Sammlung und knüpft damit an ein prägendes Verfahren der Blake- und Mortimer-Tradition an historische. Wissenschaftliche oder kulturelle Objekte werden zu Auslösern moderner Konflikte. Dass sich ein Eindringling gerade an dieser Stele zu schaffen macht, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage nach ihrer Funktion innerhalb eines Plans. Die Quellen liefern keine belastbaren Angaben dazu, welche konkrete Bedeutung dem Objekt im weiteren Verlauf zukommt. Eine weitergehende Deutung als magischer Gegenstand oder als bestimmter Schlüssel zu einer technischen Anlage wäre daher spekulativ. Sicher ist jedoch, dass der Museumsraum eine produktive Reibung erzeugt. Er steht für Bewahrung, Forschung und öffentliche Bildung, während der Eindringling ihn als Ort verdeckter Nutzung behandelt. So wird kulturelles Erbe in die Logik des Thrillers überführt. Der Bezug auf Horus erweitert außerdem die Bild- und Symbolwelt des Albums, ohne dass historische Ägyptologie zum Selbstzweck wird. Das Objekt sorgt für eine konkrete Spur, an der Mortimers wissenschaftlich geprägte Aufmerksamkeit und Blakes Ermittlungsarbeit zusammenlaufen können. Gerade weil die Handlung von einem klaren Delikt ausgeht, bleibt die kulturhistorische Ebene funktional. Sie verdichtet das Rätsel, statt es durch enzyklopädische Erklärungen zu überladen. Viertens, Sun Tzus Kunst des Krieges dient als thematischer Resonanzraum. Der Titel verweist auf Sun Tzus Kunst des Krieges und Rezensionen heben hervor, dass der Comic-Gedanken aus diesem Strategieklassiker aufgreift. Daraus folgt nicht, dass der Band ein Sachbuch über chinesische Militärtheorie oder eine systematische Bebilderung von Sun Tzus Lehren wäre. Sein Zugang ist erzählerisch-strategisches Denken, bildet den Resonanzraum für ein Abenteuer, in dem Informationen Täuschung, Timing und das Erkennen gegnerischer Absichten wichtiger sind als offene Konfrontation. Das passt grundsätzlich zu Blake und Mortimer. Blake verkörpert die operative Erfahrung des Geheimdienstes, Mortimer die analytische und wissenschaftliche Perspektive. Beide Figuren sind daher geeignet, einen Gegner nicht nur aufzuhalten, sondern dessen Plan zu entschlüsseln. Die Friedenskonferenz verschärft die Ironie des Titels zusätzlich. Krieg erscheint nicht allein als Schlacht, sondern als Möglichkeit der Destabilisierung, die im Schatten diplomatischer Ordnung vorbereitet werden kann. Die Anspielung auf Sun Tzu gibt dem Konflikt eine über das unmittelbare Geschehen hinausweisende Form, ohne den Comic in einen Lehrtext zu verwandeln. Leserinnen und Leser sollten daher keine praktische Strategieanleitung erwarten. Der Gewinn liegt vielmehr darin, wie der Band die Begriffe Frieden und Krieg gegeneinander stellt und zeigt, dass ein strategischer Konflikt häufig mit Irreführung, Vorbereitung und Kontrolle von Wissen beginnt. Schließlich, Flocks reduzierte Ligne-Claire-nahe Ästhetik prägt die unterschiedliche Rezeption. Die Zeichnungen von Floch bilden einen wesentlichen Unterschied zu vielen anderen Alben der Reihe. In Leserezensionen wird der Stil teils als reduziert, popartnah und vom Geist der Ligne-Claire geprägt beschrieben. Andere Stimmen empfinden die großformatig gedruckten Bilder als zu grob oder zu sparsam detailliert. Diese gegensätzliche Reaktion ist aufschlussreich, denn sie betrifft nicht nur Geschmack, sondern die Art, wie der Band gelesen wird. Eine reduzierte Linie konzentriert Aufmerksamkeit auf Silhouetten, Bildaufteilung, Gegenstände und Farbwirkungen. Sie kann Figuren und Räume elegant ordnen, lässt aber weniger Raum für die dichte Materialität, die manche Leserinnen und Leser von klassischen Abenteuercomics erwarten. Der Stil verlangt deshalb eine kurze Umgewöhnung, kann anschließend jedoch eine präzise, bewusst künstliche Vintage-Wirkung entfalten. Positiv hervorgehoben werden zudem direkte Pop-Art-Referenzen und sorgfältig komponierte Einzelbilder. Für den Thriller hat diese Gestaltung einen besonderen Effekt, das Geschehen wirkt nicht dokumentarisch, sondern stilisiert und kontrolliert. Das passt zur strategischen Dimension der Geschichte, in der Beobachtung, Inszenierung und verdeckte Absichten eine Rolle spielen. Wer vor allem detailreiche, naturalistische Zeichnungen sucht, könnte den Band zurückhaltender beurteilen. Wer grafische Ökonomie und die Verbindung von klassischem Abenteuerstoff mit moderner Designsensibilität schätzt, findet darin jedoch ein prägnantes künstlerisches Profil. Zusammenfassend, die Kunst des Krieges empfiehlt sich in erster Linie Leserinnen und Lesern, die Blake und Mortimer als klassische europäische Abenteuerreihe schätzen und zugleich offen für eine eigenständige Interpretation der Figuren sind. Vorkenntnisse erleichtern das Erkennen von Anspielungen und der vertrauten Rollenverteilung, sind für das Verständnis der klar umrissenen Ausgangslage aber nicht zwingend. Der Band bietet keinen Sachkurs zu Sun Tzu und keine historisch tiefgehende Studie über das alte Ägypten. Sein intellektueller Reiz liegt vielmehr in der Verbindung dieser Bezugspunkte mit einer Thriller-Konstruktion Diplomatie, kulturelles Erbe. Geheimdienstwissen und gegnerische Planung stehen in einem Spannungsverhältnis. Praktisch lässt sich daraus keine Strategieanleitung ableiten, wohl aber ein genauerer Blick dafür, wie Abenteuercomics Konflikte über Hinweise, Täuschung und institutionelle Zusammenarbeit organisieren. Gegenüber vielen vergleichbaren Serienalben hebt sich das Werk vor allem durch seinen Status als Spezialband und durch Flocks grafische Handschrift ab. Die reduzierte, teils popartige Bildsprache ist nicht für alle Erwartungen an die Reihe ideal, macht das Album aber unverwechselbar. Während die Handlung bewusst an vertraute Bausteine wie den wiedererkennbaren Gegenspieler, die internationale Krise und ein historisches Rätsel anknüpft, verändert die Gestaltung deren Ton. Wer eine geradlinige, nostalgisch grundierte Geschichte mit strategischem Unterton sucht, erhält einen kompakten Comicroman. Wer ausschließlich eine formal identische Fortsetzung im Stil der Hauptreihe erwartet, sollte gerade den experimentelleren Charakter des Spezialformats berücksichtigen. Wenn Sie unterstützen möchten, Jean-Luc Fromental, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.